Hi Sven.
Hallo Sven.
Na, wie ist die Lage? Alles gut bei dir?
Hoffnungslos, aber nicht ernst. Und bei dir?
Ja, wunderbar. Ja, hier ist es auch ernst, aber nicht hoffnungslos.
Ja, schön.
Wir befinden uns mitten in der... Was ist jetzt die zweite Welle, ne?
Ich habe vergessen zu zählen. Ich glaube die zweite, aber die dritte wird ja gerade fleißig von der Politik vorbereitet. Also das läuft schon.
Könnt im Strahl, aber das ist ein Thema für...
Lass uns stattdessen einfach lieber im Podcast über was völlig anderes machen.
Ja, nee, ich wollte auch nur mal so zeitlich einordnen, wo wir gerade sind. Also wir sind im dritten Lockdown zur zweiten Welle der Corona-Krise. Wir sind im Februar 2021 und ich bin Sven Menke. Ihr müsst euch die Stimmen ein bisschen einprägen, denn bei mir dabei oder bei wem ich hier jetzt quasi dabei bin, das ist der...
Sven Gorni, hallo. Ja, ihr kennt mich von Podcast-Formaten wie Wassenkrach, dem Quantenrost, Voll Laser, dem Thekenschnack und bei Mesh und der Messer habe ich auch früher mitgemacht. Und Sven, deine Stimme hört man ja auch nicht zum ersten Mal aus so einem Podcatcher.
Nee, ich mache den Kulinarikast jetzt sporadisch, wenn es sich irgendwie ergibt. Und bin halt ab und zu in irgendwelchen anderen Podcasts auch mal. Und auf YouTube auch so ein bisschen, habe ich ein paar Begleitvideos gemacht. Aber alles in allem eher Thema Kochen und jetzt halt mal so ein bisschen die anderen Interessen, die ich so habe. Es sind ja mehr als nur Essen zu bereiten.
Was?
Ja, das ist, weißt du, das ist dieser Prinzessin-Leia-Effekt, ne? Einmal Prinzessin-Leia gespielt, du bist für immer Prinzessin-Leia.
Ja, dann bist du immer der dicke Mann, der an Herd muss.
Das kenn ich. Ich hab grad von Prinzessin-Leia gesprochen, nicht von Jabba the Hutt, ja? Also, ernsthaft.
Der liegt das bei uns beiden jetzt aber näher.
Ja, wir beide kennen uns übers Podstock. Haben wir uns vorletztes Jahr kennengelernt.
Beim Kochen.
Beim Kochen. Dicke Männer am Grill. Ich wittere ein neues Format, aber das vielleicht später. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt darauf gekommen sind, über Survival zu quatschen. Ich habe dich, glaube ich, irgendwas gefragt und du hast mir geantwortet.
Ja, wir sind da irgendwie, du wolltest irgendwo wissen, ob man irgendwas schweißen kann oder so. Keine Ahnung, irgendwie sind wir drauf gekommen, dass wir beide so Survival und hier Outdoor und Trekking und Bushcrafting und jetzt kommt das böse Wort, Preparedness, dass wir das irgendwie beide ein bisschen spannend finden und so. Und seitdem unterhalten wir uns da immer mal wieder so per Messenger-Nachricht drüber. Und
ja, wir sind halt Männer, die Sachen machen. So, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, ne?
Ja, wobei unsere Geschlechtsidentität an der Stelle, glaube ich, wenig damit zu tun hat.
Naja, aber es hat mit uns halt zu tun. Also wir sind halt zwei Männer. Das hat jetzt keinen Grund, warum hier keine Frau mitspricht. Wir haben uns halt so kennengelernt. Vielleicht lernen wir ja noch mal eine Frau kennen, die hier Bock hat, damit zu machen. Aber das ist halt so der Hintergrund. Wir sind halt zwei Typen, die irgendwie immer Sachen machen. Also ich koche, ich mache Sachen mit Holz. Ich habe angefangen, jetzt ein bisschen zu schmieden, einfach um da mal reinzugucken. Seit Jugend an bin ich Nähberg-Fan und Abenteuer-Fan sowieso schon immer. Ich meine, das ist gut, die meiste Zeit habe ich Abenteuer gelesen und nicht selbst gemacht, aber jetzt habe ich so ein bisschen, vielleicht auch den Mut, das mal zu machen und auch ein bisschen Geld, um mir ein paar Sachen zu kaufen dafür. Und wie Sachen gehen, interessiert mich halt, ne? Und du machst halt beruflich Sachen mit Metall und hast ein leicht ausgeprägtes Gas.
Ich habe ein sehr ausgeprägtes Gear Acquisition Syndrome. Das hat sich bis jetzt vor allem auf Werkzeug die letzten Jahre irgendwie konzentriert. Ich habe gerne gutes Werkzeug und ich habe gerne auch, wenn man so die Grundlagen ein bisschen abgedeckt hat, auch irgendwie ziemlich abgefahrenes Spezialwerkzeug gerne. Einfach weil es hilft. Also man kann damit halt Zeug machen, ja. Also wenn mein Klodeckel lose ist, dann schraube ich ihn halt wieder fest. Ja. Und wenn irgendwie, weiß ich nicht, an meinem Auto was kaputt ist, dann repariere ich das halt. Und da gehören natürlich zum eigenen gewisse Fertigkeiten zu. Davon habe ich manche und manche ganz eindeutig nicht. Also diese ganze Autogeschichte, die ist mir nach wie vor sehr suspekt, muss ich sagen.
Das ja, kenn ich. Ist auch auch nicht so meins.
Kenne ich zum Glück Leute, die das besser können als ich. Irgendwie, ganz ehrlich, ihr glaubt gar nicht, wie viel einfacher euer Leben wird, wenn ihr eine Bohrmaschine und eine Flex habt, ja. Also, damit kriegt man halt alles klein.
Hey, oder ein Toaster, mit dem man 360 Scheiben Toast in einer Stunde machen kann, falls mal unangekündigt das ganze Dorf zu Besuch kommt.
Richtig, zum Beispiel, ja. Ich habe da letztens, lassen wir das, anderer Podcast. Genau. Naja, wer die Referenz hat, kann sie uns in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns.
Jedenfalls haben wir dann darüber gequatscht und haben uns vorgenommen, wir machen auch demnächst was in Real Life jetzt zusammen, wenn denn die Umstände das wieder ermöglichen. Momentan geht es halt leider nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann quatschen wir schon mal drüber. Weil man kann ja auch unabhängig davon schon mal ein bisschen was machen. Und auch wenn die Möglichkeiten gerade eingeschränkt sind und wahrscheinlich auch nicht jeder Hörer irgendwie die Möglichkeit hat, mal irgendwo im Wald pennen zu gehen oder eine Woche unterwegs zu sein oder so, kann ja jeder auch irgendwie Survival machen, beziehungsweise halt Sachen machen. Wahrscheinlich macht auch jeder irgendwas.
Ja, und du hast das ja die letzten Wochen und Monate ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde, demonstriert, also zumindest mir, wo dann immer mal irgendwie ein Foto kam, wo du echt in deinem Garten hinterm Haus, der absolut nicht riesig ist, einfach mal irgendwie angefangen hast, Feuer zu machen, in einer Feuerschale und alles sicher und so weiter und so fort und irgendwie aus Holz sehr coole Sachen gebaut hast und einfach mal Sachen ausprobiert hast. Man muss ja nicht zwangsweise irgendwo tief im Wald sitzen und gerade verhungern, damit man sich einfach mal mit solchen Sachen beschäftigen kann.
Genau, es ist übrigens auch eine sehr dumme Idee, sich erst mit den Sachen zu beschäftigen, wenn man im Wald sitzt und verhungert. Feuer machen kann man ja allein schon dann üben, wenn man nur den Grill anschmeißt. Also ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, mein Grill nie mit Brennpaste oder so einem Scheiß anzumachen und meist auch nicht mal mit dem Feuerzeug, sondern halt mit dem Feuerstahl, bis ich das halt vernünftig kann. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich weiß, ja, kann ich, ist überhaupt kein Problem.
Ja, sehr cool. Also bei mir war es auch so, wie du schon sagtest, irgendwie riesen Rüdiger Neberg-Fan gewesen, damals, als der noch ziemlich regelmäßig im Fernsehen und dann auch im Kinderprogramm zu sehen war. Und dann kam irgendwo so als Jugendlicher, haben wir da eine Sache gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genannt haben, irgendwie so Endzeit-Camping oder so ähnlich. Das bedeutete halt in der Regel, dass wir mit unseren Iglu-Zelten losgezogen sind und sind dann in den Supermarkt und haben uns da dann so ein paar Dosen gekauft, irgendwie ganz unten aus dem Regal mit irgendwelchem echt obskuren Kram, und so das Ziel war immer, irgendwas zu kaufen, wo wir nicht wissen, was es ist. Dosenöffner hatten wir zwar natürlich alle an unseren Taschenmessern dabei, aber die waren verboten. Also wir haben so getan, als hätten wir die nicht. Und dann sind wir halt irgendwo ein Wochenende oder auch nur eine Nacht zelten gegangen und haben uns halt irgendwie von diesem Dosenfutter irgendwie ernährt, von dem wir natürlich als allererstes alle Etiketten abgemacht haben. Sehr weil gut. Das weiß ja in der Endzeit nicht, was da los ist. Und das war so ein bisschen Fallout, Computerspiele und so, und diese Richtung getrieben. Das waren so meine ersten Kontakte in die Richtung, weil auch so eine simple Aufgabe, wie macht man so eine Dose oder einen Dosenöffner auf? Jetzt weisen alle wieder auf dieses russische Video, wo die da irgendwie dieses Ding am Asphalt rubbeln oder so. Das sieht in dem Video auch alles ganz einfach aus, aber mach das mal in echt. Das ist nämlich scheiße.
Vor allen Dingen im Wald.
Wo du keinen Asphalt hast, richtig. Ne?
Aber das, ich fand das zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Video, weil ich echt gedacht habe, so krass, jetzt weiß ich zumindest theoretisch, wie ich eine Dose aufkriege, wenn ich keinen Dosenöffner dabei habe. Klar, wenn ich ein Messer dabei habe, kriege ich alles auf. Ja, also zur Not so eine Blechdose kriegst du halt mit allem auf. Aber stell dir mal vor, du verhungerst, nur weil du nicht weißt, wie du so eine scheiß Dose aufkriegst.
Das wäre echt peinlich, ja.
Ne? Oder du läufst durch die Gegend, die ganze Gegend ist voller Essen und du verhungerst, weil du es nicht weißt.
Ja, ja, auch so eine Sache. Ist übrigens, weiß ich nicht, wir sollten vielleicht mal kurz die Begriffsklärung machen, weil wir da, glaube ich, auch relativ, also es ist zwar auf der einen Seite fließend, aber auf der anderen Seite dann relativ klar abgegrenzt. Also so die drei Begriffe, die wir hier unterscheiden wollen, ist halt auf der einen Seite Survival, und damit ist jetzt vor allem so Outdoor-Survival irgendwo gemeint.
Ja, lass uns da gleich mal drüber sprechen, was wir unter den Begriffen verstehen.
Okay, Preparedness. Prepping ist halt, ja, bei Preppern denkt irgendwie jeder inzwischen an irgendwelche Bekloppten, in der Regel Bewohner des nordamerikanischen Kontinentes, und das habe ich jetzt mit Absicht nicht gegendert, die sich einen Atombunker in den Keller bauen und irgendwie 200.000 Schuss Munition horten. Das meinen wir ganz eindeutig nicht damit.
Nee, und deshalb ja auch der schöne Begriff Preparedness.
Richtig. Ja, und der Begriff Bushcraft. Und
genau.
Ich würde sagen, Bushcraft ist so ein bisschen der, wie soll man sagen, der Hobby-Teil davon. Also Bushcraft kannst du als Hobby machen, Survival nicht, würde ich mal so behaupten.
Ja, also ich würde die Unterscheidung ein bisschen anders machen. Survival ist halt das Ding zu überleben, schlicht und einfach. Ganz weit gefasst, egal wie du es überlebst, egal mit was für Hilfsmitteln du das überlebst. Typischerweise versteht man ja unter Survival das Rausgehen in die Natur und da irgendwie überleben. Aber du musst ja nicht unbedingt in der Natur, im Wald idealerweise unterwegs sein, um da überleben zu müssen. Survival ist ja im Grunde genommen auch das alltägliche Überleben, auch wenn man das vielleicht nicht so auffasst, ne? Für mich.
Ich würde sagen, Survival machst du halt nicht freiwillig. Das ist so der Hauptteil. Survival ist irgendwas, darauf kannst du dich vorbereiten, aber wenn du in eine Extremsituation gerätst, in der dein Leben dann in irgendeiner Form in Gefahr ist oder deine Gesundheit oder auch in Anführungszeichen nur dein, was heißt nur? Also schon irgendwo dein Wellbeing ist das englische Wort. Keine Ahnung, gibt es da ein gutes deutsches Wort für?
Ich habe letztens ein schönes Video gesehen von Reini Rossmann über die Dreierregel und der hat dann das sehr schön so erklärt. Also es gibt ja diese Regel, dass du 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Stunden ohne Shelter, also ohne Wärme oder so zurechtkommst. Und was er da halt gesagt hat, war nicht, dass du dann tot bist, also das nicht überleben kannst, sondern dass du dann handlungsunfähig wirst. Und ich finde, Survival ist halt die Fähigkeit, immer handlungsfähig zu sein.
Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Definition. Und eine Sache, wie es einem im Moment jetzt gerade ganz schnell gehen kann, wir haben schon gesagt, irgendwie hier, wir sind gerade im Februar, es hat in einigen Gegenden Deutschlands ganz ordentlich geschneit. Es ist in einigen Gegenden ziemlich kalt draußen. Natürlich gibt es überall Orte, wo es kälter ist und wo mehr Schnee fällt. Und früher war sowieso Melametta, alles geschenkt. Aber es ist durchaus eine Zeit, wo man auch mal auf der Autobahn in seinem Auto halt festsitzen kann.
Ja, gerade bei uns um die Ecke, 12 Stunden im LKW oder im Auto, das ist auch schon Survival. Das mag man sich von der Couch aus nicht so vorstellen. Aber setz dich mal 12 Stunden in dein Auto und du kannst halt nicht irgendwo hingehen und dir Trinken holen oder dir noch eine Decke holen. Ich glaube nicht, dass viele Leute das lange so durchmachen. Und da ist für mich Survival dann halt klarkommen und handlungsfähig bleiben in dieser Situation.
Ich wollte gerade sagen, ich habe heute Morgen nur in hier ohne Socken, nur in meinen Hauslatschen die gelben Säcke rausgebracht und das ist bei Minusgraden, reicht das schon, dass einem nach den paar Metern die Füße echt wehtun vor Kälte.
Ja, vor allen Dingen bei diesem komischen Schnee, der so fein ist und super schnell schmilzt, wenn er auf die Haut kommt. Und dann kühlt die Luft es halt aber wieder so weit runter. Wenn das so dicker Schnee ist, finde ich, ist das nicht ganz so schlimm, weil der nicht ganz so schnell schmilzt. Aber es ist halt trotzdem echt extrem unangenehm. Und jetzt stell dir das halt mal in einer Situation vor, wo du halt nicht 30 Sekunden von der Haustür entfernt bist.
Sondern, ja, auf jeden Fall. Ne,
da im Stau stehst. Du kannst ja auch nicht die ganze Zeit deinen Motor laufen lassen, damit die Heizung läuft.
Es aber bringt im Stand auch nicht so sonderlich viel, muss man dazu sagen.
Gut, man kann ja die ganze Zeit Gas geben, so bis 3000 Umdrehungen, aber dann ist ja Sprit erst recht schnell alle. Und du machst dich auch sehr unbeliebt bei deinen Umherstehenden.
Ja, gut, wenn der Schnee hoch genug noch liegt, kriegen die das ja gar nicht mit. Das geht dann halt direkt auch in diesen Preparedness-Bereich rein, denn Preparedness ist halt auf der einen Seite, was du dir drauf geschafft hast an Fähigkeiten, auf der anderen Seite aber auch, was du an Mittel hast. Und das intersektiert dann ganz gut mit meinem Gas. Das heißt halt nicht zwangsweise, dass man sich jede Menge Scheiß kauft, sondern dass man halt in einer Situation oder für eine Situation vorbereitet ist, die irgendwo diffus definiert ist. Und auf jeden Fall in irgendeiner Weise zumindest unangenehm, wenn nicht wirklich bedrohlich.
Ja, genau. Preparedness, das ist, wir haben es jetzt gerade gesehen, Dienstag schrieb mich meine Frau an, soll ich noch was einkaufen? Die Regale werden hier leer. Das ja, Schöne ist.
Hast du irgendwo Bilder stehen, ja.
Genau. Das Schöne ist halt, wir kommen hier ohne Probleme eine Woche aus, ohne einkaufen gehen zu müssen. Aber es ist nicht unbedingt komfortabel. Und bei dem Wetter, also bei uns war es halt auf der A30 und der A2, ich glaube, 70 Kilometer Stau gemeldet. Und es waren halt alles Mögliche an LKWs da. Und ja, klar, dann werden die Geschäfte nicht aufgefüllt, wenn die da stehen. Und bei der Wetterlage, du weißt halt nicht, wie lange dauert das jetzt. Wir haben jetzt keine Sorge. Ja, doch, Sorge haben wir schon. Wir sorgen uns ja halt darum, wie wir uns hier vorbereiten, also prepared sind. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel einfach mal Vorräte angeschafft, Dosen, Futter, Wasser, jetzt nichts Besonderes. Wir haben jetzt auch keine Unmengen Klopapier.
Den Witz werden die Leute in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr verstehen, aber dann müsst ihr es halt nachgucken.
Aber halt so, dass wir echt sagen können, wir kommen jetzt halt ein paar Tage aus, ohne dieses Haus verlassen zu müssen. Dann kam ja noch spannenderweise dazu, dass zum Beispiel auf T-Online auch die Warnung vor Stromausfällen war. Klar, so ein Stromausfall mag jetzt nur eine Stunde sein, mag vielleicht auch nur 4 Stunden sein, das weißt du aber vorher nicht. Und ja, was machst du dann? Ne? Und dieses auf diesen Fall, der schlicht und ergreifend eintreten kann und auch eintreten wird in irgendeiner Form, bin ich halt gerne vorbereitet. Das heißt, ich habe einfach Batterien zu Hause. Nicht Unmengen, das sind halt so, wir haben halt so einen Puffer zwischen dem, was wir täglich brauchen und dem, was wir halt, ich sag mal, einmal im Monat vielleicht einkaufen. Ja. Ja. Das heißt, ich stürme nicht kopflos in den Laden und kaufe irgendwas, was da gerade alle wird leer, weil Brot war zum Beispiel fast komplett alle in unserem Laden. Mache ich mir keine Sorgen, weil ich habe halt einfach Mehl da, weil ich sowieso gerne koche durch meinen Podcast, weil ich gelernter Koch bin, weil ich gerne Sachen ausprobiere. Jetzt war ich gerade am Brot backen. Ist auch einfach schön, mal selber einen Kuchen machen zu können, ohne wegen einer Zutat jetzt loszumüssen. Und die Sachen haben halt ein Verfallsdatum. So, und dann gucke ich halt so, hey, kann ich mir davon nicht einfach ein paar extra Portionen zu Hause hinlegen?
Ne? Ja, richtig. Das so kann bahnen, ne? Man hat dann hinter der Packung Mehl hat man halt noch eine Packung Mehl stehen und wenn man die hintere nach vorne ruckt, kauft man eine neue.
Ja gut, ich habe ein ganz eigenes Auszugsfach für Mehl, aber es liegt doch daran, dass ich mehrere verschiedene Sorten habe. Aber ja, das Prinzip ist genau das, dass du halt nicht darauf angewiesen bist, täglich einkaufen gehen zu können. Nicht, dass du es unbedingt musst, aber wenn du einen Kuchen backen willst und dir fehlt Mehl, ist halt doof, wenn du genau deswegen nochmal los musst. Das ist,
hast du vielleicht Mass Meal Acquisition Syndrome? Ja,
das kann sein. Ich habe, als das hier losging mit Corona, ich hatte kein Mehl mehr da. Wie gesagt, ich verbrauche Mehl im täglichen Geschäft, hätte jetzt meiner gesagt, verbrauche ich nun wirklich. Es gab nichts anderes zu kaufen. Und dann bin ich in den Großmarkt gefahren und das Einzige, was ich zu einem mir gut vorstellbaren, in einer mir gut vorstellbaren Quantität bekam, war halt Pizzamehl in einem 8-Kilo-Sack.
Ja, da kannst du ein bisschen, es reicht für einen Bernd, würde ich sagen.
Das reicht für mehr. Wir haben dann, also ich habe dann viel gebacken, weil ich halt auch Zeit hatte, wir hatten Kurzarbeit. Aber so ein 8-Kilo-Sack Mehl wird bei mir halt auch einfach irgendwann mal alle und zwar weit vor dem Verfallsdatum. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier 8-Kilo-Säcke Mehl rumliegen habe, sondern halt einfach ein bisschen mehr als das, was ich verbrauche. Aber was du eben sagtest, Preparedness und wo wir das schon gesagt haben mit der Autobahn, wenn ich jetzt zum Beispiel losfahre und die Jahreszeit wird kälter, ich habe halt 2 Kinder, ich habe immer mindestens eine Decke im Auto.
Ja,
das muss nicht sein, dass wir im Stau auf der Autobahn stehen. Das reicht schon, wenn wir morgens ins Auto gehen und den Kindern ist kalt und es ist halt einfach geil, denen eine Decke geben zu können.
Ja, definitiv.
Und trotzdem bin ich halt vorbereitet darauf, dass ich auch einfach mal auf dem Weg zur Arbeit im Winter im Stau stehen kann. Und das ist das, wo wir das ja abgrenzen zum Prepper-Sein. Das ist halt wirklich auf die Apokalypse und meist auch politisch gefärbt, sich irgendwo verschanzen können und typisch amerikanisch halt auch zu bewaffnen. Bewaffnung ist halt überhaupt gar kein Thema, weil es geht nicht und es ist auch nicht nötig, sondern es ist wirklich dieses auf zivile Krisensituationen vorbereitet zu sein, um da halt gut rauskommen zu können. Wir haben dann ja auch viel darüber gesprochen, so was braucht man, wovon will man viel haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei mir im Auto, halt um vorbereitet zu sein auf irgendwelche Unannehmlichkeiten, es reicht ja auch schon eine Unannehmlichkeit, habe ich so eine kleine Beintasche und die ist halt so gepackt, dass ich im Grunde genommen, könntest du mich damit eine Woche in der Wildnis aussetzen, ich würde wahrscheinlich klarkommen, wenn ich Wasser finde. So, ne? Also da sind vor allen Dingen auch einfach mal in der Tasche alleine schon 3 Wärmedecken drin, also diese Rettungsdecken, die in jedem Erste-Hilfe-Kasten drin sind. Und das ist halt auch geil, wenn du im Stau stehst, du packst einfach so eine Decke aus, wickelst dein Kind da drin ein, du brauchst dir keine Sorgen wegen der Wärme machen.
Ja, und die Dinger sind sowieso genial. Also ich hab da auch irgendwie, also ich kaufe irgendwie alle paar Jahre mal einen Zehnerpack. Und eine Sache war zum Beispiel, ich war vorletztes Jahr auf dem Chaos Communication Camp und hatte halt nur meinen Sommerschlafsack mit, weil, es war halt klar, dass es warm werden würde. Und das war es tagsüber auch, aber nachts war es rattenkalt. Ja. Ja, also habe ich mir dann einfach so eine Notverdecke da drüber geschmissen über den Schlafsack und war super. Also ich habe nicht gefroren, alles gut. Und hätte ich die nicht dabei gehabt, klar, ich hätte auch noch irgendwie rausgehen können und im Auto hätte ich auch noch eine andere Decke gehabt und so weiter und so fort. Aber in dem Moment war das einfach die einfachste Lösung. Da habe ich also jede Nacht diese Decke mir gegriffen und wenn es dann morgens irgendwann warm wurde im Zelt, dann habe ich die einfach weggehauen. Gut, irgendwann war es da zu warm, um noch im Zelt zu liegen, aber ja. Gut, ne? das war ja nur auch ein krasser Sommer. Solche Geschichten. Andererseits, ich habe so ein taktisches Herrenhandtäschchen und da habe ich meistens irgendwie meine Regenjacke drin, wenn es dann wirklich mal anfangen sollte zu regnen, wenn wir irgendwo spazieren gehen oder so. Und ich habe da aber auch immer eine Erste-Hilfe-Tasche mit und die wandert halt zwischen dieser Handtasche und meinem Rucksack hin und her. Und da ist gar nichts Abgefahrenes drin, da sind ein paar hier Verbandspäckchen drin, also hier Mullbinde mit Auflage dran und ja. Ein bisschen Pflaster und ein bisschen hier so medizinisches Klebeband, sag ich jetzt mal, und irgendwie so ein Krams, aber ganz blöde. Du bist irgendwo spazieren und neben dir mault sich irgendwer mit dem Fahrrad ab und hat eine richtig schöne blutende Wunde am Knie. Wenn du dann nichts dabei hast in dem Moment, dann ist das eine richtig blöde Situation. So mache ich meinen Rucksack auf, hole die Erste-Hilfe-Tasche aus, ziehe mir Handschuhe an, kann in aller Seelenruhe dem Druckverband aufs Knie machen oder was auch immer notwendig ist. Und eine vorher sehr unangenehme, sehr ätzende Situation, wo du irgendwie einen stark blutenden Menschen im Zweifelsfall irgendwo hin bewegen musst, bis da dann irgendwie der Rettungswagen ankommt oder so, ist plötzlich zack entschärft. Gar kein Problem mehr. Nur dadurch, dass du so zwei blöde Verbandspäckchen und ein paar Pflaster dabei hast.
Ja, ganz genau. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass ich jetzt Angst davor hätte, dass irgendwie sowas passiert, weil es ist ganz klar, dass irgendwann mal sowas passiert, also ein kleiner Unfall oder ein großer Unfall oder dass du im Stau stehst oder dass der Strom ausfällt oder dass die Läden mal gerade keinen Nachschub kriegen oder. Sondern es ist einfach halt dieses, hey, mir ist klar, das kann und wird passieren, dann habe ich die Sachen lieber jetzt schon da. Und vor allen Dingen, ein großer Punkt dabei ist, ich kann mich vorher schon mal damit auseinandersetzen.
Ja.
Was bei mir jetzt nochmal so einen Auslöser gegeben hat, ich bin bei uns im Betrieb seit Jahren Ersthelfer, wir hatten jetzt gerade den Ersthelfer-Auffrischungskurs und wir haben dann auch so über den Verbandskasten gesprochen, über den Amputatkasten und so weiter und dann sagte die Kursleiterin auch, ja, machen Sie den mal auf. Jo, aufgemacht, alles rausgeholt, den anderen erklärt, was da drin ist. Und wir hatten diese typische Diskussion wegen der Rettungsdecke, welche Seite wohin, bla bla bla. Und es fiel mir dann zu Hause auf, warum haben wir diese Rettungsdecke nicht ausgepackt? Weißt du, du kannst da drüber lesen, so viel wie du willst, du kannst darüber reden, so viel wie du willst. Pack so ein Scheißding einfach mal aus und setz dich damit mal auf die Couch, weil ich hatte überhaupt keine Erfahrung damit. Wie warm hält mich das Ding? Sind das 1-2 Grad, die es ausmacht oder was weiß ich? Es ist wie in einer Wolldecke schlafen.
Ja, mit einem doofen Unterschied, den man auch wissen muss. Also ja, wenn man unter dem Ding schwitzt, es ist halt nicht atmungsaktiv, es ist halt eine Folie. Ne? Das heißt ja. Also, wenn du Pech hast, dann hast du da drunter irgendwann komplett Regentropfen, sag ich jetzt mal, drunter hängen. Und das muss man halt auch wissen. Und das erzählt einem wieder keiner. Ja, das muss man halt mal ausprobieren, indem man so ein Ding einfach irgendwo beim Zelten oder so mal benutzt.
Ja, und wie reißfest diese Scheißdinger sind. Ne? Ich meine, das ist ja Mikrometer, also unter einem Zehntel oder vielleicht ist ein Zehntel Millimeter dick.
Das ist eine Folie, ja.
Ne? Und damit kannst du im Grunde genommen, kannst du mit Leute tragen. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich weiß auch, sobald das Ding irgendwo ein kleines Loch hat, reißt es halt auseinander.
Ja.
Aber du kannst damit auf jeden Fall Sachen schleppen. Du kannst damit Gewicht schleppen. Ich sage jetzt mal Wasser oder ähnliches. Und das weißt du aber nicht, wenn du das Ding nicht einfach mal auspackst. Also die ganzen Sachen, die man mit so einer Rettungsdecke machen kann, da kommen wir später auch nochmal ausführlich in einer anderen Sendung
zu. In der Rettungsdeckenfolge?
Genau. Übrigens ist die Rettungsdecke genau der erste Gegenstand, den ich überall mit hinnehme, wenn ich nur einen Gegenstand hätte, um den mitzunehmen. Warum, das erfahrt ihr dann in der Folge. Aber tatsächlich, ich habe in meiner täglichen Jacke, also ich trage jetzt im Winter, trage ich ja nicht eine Jacke, ich trage zwei Jacken, ich trage auch immer zwei T-Shirts, weil zwei T-Shirts sind super. wenn du im Sommer schwitzt, dann ist nicht das äußere T-Shirt verschwitzt und wenn es dir zu warm wird, kannst du immer noch ein T-Shirt ausziehen. Habe ich halt zwei Jacken und in der dünnen Jacke, die ich immer trage, da habe ich auf der linken Seite eine Rettungsdecke mit drin. Weil, was du eben schon sagtest, dann bist du unterwegs und es regnet, dann willst vor allen Dingen wegen der Kinder, die will ich dann halt irgendwo unterbringen können und von uns aus dem Kurpark, sag ich mal, nach Hause sind mit den Kindern 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Ja, und je nachdem, wie scheiße das Wetter ist, willst du vielleicht nicht erst nach Hause rennen müssen.
Und reicht das völlig, um nass bis auf die Knochen zu sein, ja.
Absolut, und wenn es dann noch windig und kalt ist, ne? Bestes Beispiel dieses Wetter. Wobei jetzt ist es ja nicht so, dass es regnet, aber wenn du dann nass wirst, hast du echt ein Problem. Und im Kurpark bei uns ist zum Beispiel auch ein Ententeich. So, und die Kinder spielen da. Was machst du denn mit deinem Kind, wenn das da mal reinfällt und die Klamotten alle komplett nass sind und es ist kalt draußen?
Mit der Frage haben sich meine Eltern in der Tat früher öfter beschäftigen müssen. Also mein Rekord war, meine Eltern hatten das Auto von dem, ich nenne es jetzt mal Schrebergarten, wo wir waren, noch nicht zu Ende ausgeladen. Da war ich bereits das erste Mal komplett nass.
Ja. Und da willst du halt vielleicht diese, was sind das, 20, 30, ich weiß gar nicht, wie schwer das Ding ist. Das bemerke ich gar nicht in der Tasche.
Vernachlässigbar.
Absolut, absolut. Also da kannst du auch Fünfe dabei haben. Vom Gewicht her merkst du das nicht. Und ein Volumen von einer Rettungsdecke ist nicht mal ein Viertel Portemonnaie. Also das kannst du echt in jede Tasche irgendwie stecken.
So andere Kleinigkeiten, wenn man wandern geht zum Beispiel, dann hat man ja sowieso meistens irgendwie eine Tasche oder einen Rucksack dabei, wo man irgendwo seine Vespa drin hat oder irgendwie sowas. Ich habe ganz unten im Rucksack, wenn ich irgendwie längere Zeit rausgehe, eigentlich immer eine Tupperdose, beziehungsweise so eine Lock-and-Lock-Dose, die auch wirklich wasserdicht ist. Und da habe ich drin ein vollgeladenes zweites Mobiltelefon und ein paar trockene Socken. Standardmäßig, ne? Weil es gibt nichts Doveres, als man rutscht irgendwo an irgendeiner Stelle weg und hat sich einmal richtig schön Wasser oben in den Schuh laufen lassen. Der Schuh ist davon ja nicht automatisch pitsche nass, aber deine Socken sind halt nass. Und wer schon mal in nassen Socken ein paar Kilometer bergab gelaufen ist, der weiß, wie schöne Blasen man davon kriegt.
Und vor allem, wenn es dann noch kalt ist, ne?
Ja. Und es ist überhaupt kein Problem, sich ein paar Socken in den Rucksack zu packen. Auch die wiegen nichts, auch die machen kein Problem. Wofür das Telefon da ist, brauche ich, glaube ich, niemandem sagen. Und auf die Art und Weise ist eine echt doofe Situation plötzlich völlig entschärft, völlig harmlos.
Genau. Ja, vielleicht ist Preparedness das Vorentschärfen von unangenehmen Situationen und Survival halt das Zurechtkommen in jeglicher Situation, die dich irgendwie gefährdet.
Genau, und Bushcraft ist, wir spinnen damit mal ein bisschen rum und machen lustige Sachen, die so ein bisschen in diese beiden Felder einzuordnen sind, aber eigentlich auch mal inhärent nutzlos. Denn mal ganz ehrlich, man muss sich keinen Löffel schnitzen, das braucht man nicht. Man kann einen mitnehmen oder kommt auch irgendwie ohne klar. Aber es ist geil, das zu können. Es ist irgendwie ein schönes Hobby, um da irgendwie Spaß mit zu haben. Es ist so ein bisschen der, ich würde sagen, es ist so ein bisschen so wie soll man sagen, so der Sportaspekt davon vielleicht?
Na, ich gehe da nicht ganz mit dir mit. Also faktisch werden wir Bushcraft-Fähigkeiten wahrscheinlich nicht brauchen. Also Löffelschnitzen. In der Survival-Situation musst du wirklich keinen Löffel haben. Da reicht ein Ast, um Essen drauf aufzuspießen, um in einem Behälter umzurühren. Wenn du eine Suppe essen willst, dann kannst du halt aus dem Gefäß, in dem du sie kochst, auch trinken. Also da brauchst du wirklich keinen Löffel. Aber in einer Langzeitsituation, und ich muss, das, es ist schon fast pervers, dass ich das jetzt in mir dieses Gefühl habe, das sagen zu müssen, dass ich dann nicht von ausgehe, dass unsere Zivilisation irgendwie einen Rückschritt macht, ist es vielleicht eine doch nicht unnötige Fähigkeit, sich Küchengerät aus Holz herstellen zu können oder eine Holzhütte bauen zu können.
Ja, oder ganz simpel, du bist zelten und eine von deinen Zeltstangen zerbricht. Ist, glaube ich, vielen schon mal passiert. Ja, wenn du dann in der Lage bist, dir aus irgendwie drei Ästen ein Dreibein zu bauen und da dein Zelt dran aufzuhängen oder ähnliche Geschichten, dann ist das schon ziemlich praktisch. Oder ich glaube, die meisten haben es auch schon mal so wie ich geschafft, alles einzupacken und mit dem Zelt loszuziehen, um dann festzustellen, dass sie die Heringe vergessen haben.
Ja, keine Heringe, genau.
Ja, sich dann mal eben ein paar Heringe schnitzen zu können oder einfach zu wissen, wie man das Zelt auch ohne Heringe dazu bringt, nicht wegzufliegen, kriegen wir ordentlich Wind. Das ist schon nützlich, so ist das nicht.
Ja, ja, aber ich gebe dir da recht, Bushcraft ist eher so dieses romantische Natur- und Handwerkerleben, würde ich sagen.
Ne? Das, ja, Handwerk in und mit der Natur, was genau. Durchaus irgendwo einen Sinn hat, der vielleicht ein bisschen konstruiert ist.
Ja, vielleicht ist er konstruiert, genau. Es ist ja auch, wie gesagt, es ist ein Abenteuer, aber es ist kein Abenteuer, es ist ein geplantes Abenteuer, was du machst, um halt Spaß zu haben, während Survival ja echt eher das, ich muss jetzt eine kritische oder gefährliche Situation überleben oder am besten sogar im Vorfeld vermeiden. Bushcraft hat damit ja nichts zu tun. Bushcraft ist geplant, ich gehe dahin, ich will Spaß haben in der Natur, ich will da Zeit verbringen, ich will so große Jungsabenteuer machen, ich will vielleicht, da könnte man auch überlegen, ob das auch wieder nochmal abgegrenzt wird, so Primitive Skills, also was weiß ich will mir halt mal ein Messer aus einem Stein machen. Das ist dann aber auch schon geplant und da geht es ja auch mehr darum, das zu machen, dabei Spaß zu haben und abzuschalten. In der Survival-Situation kann das ungemein nützlich sein. Es ist aber viel besser, vorbereitet zu sein und ein Messer dabei zu haben. Ne?
Absolut. Und man muss auch sagen, es gibt auch viele andere, ich nenne sie jetzt mal Hobbys, die da irgendwo mit reinspielen. Ja? Also ja. Angeln zum Beispiel ist eine Geschichte. Absolut. Klar, in einer Überlebenssituation ist das super gut, angeln zu können. Hat aber das Sportangeln, was so üblicherweise betrieben wird, ist halt auch ein Outdoor-Hobby, sag ich mal. Und auch Leute, die viel angeln irgendwie, die wissen, wie sie sich draußen warm halten und also haben da ganz viele Fähigkeiten. Es ist natürlich was anderes. Jagen ist auch so ein Thema. Jäger sind nachts im Wald unterwegs und ja, auch bei denen stellen sich ähnliche Fragestellungen, beschäftigen sich natürlich auch sehr viel mit der Natur. Jagd ist ja dann doch ein bisschen mehr als einfach irgendwelche Tiere über den Haufen zu ballern, auch wenn das viele Leute anders sehen. Ja, weiß nicht, hier Wandern, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist natürlich auch so ein Thema. Du bist in der Natur, du musst dir schon irgendwie vorher überlegen, was für Schuhe ziehe ich denn an, wie halte ich mich warm, wenn das Wetter umschwingen sollte, was mache ich denn dann und so weiter und so fort. Auch so Wassersportarten, genau. Also Segeln und solche Geschichten mit der Natur draußen, mit dem Wetter und so weiter. Das sind alles Sachen, die irgendwo am Rand oder auch paddeln, so Langzeitpaddeln oder Langstreckenpaddeln mit Zelt dabei, was viele ja so als Urlaub gerne irgendwo in Skandinavien machen. Das sind alles Hobbys, die irgendwo daran ständig mit zu tun haben, die wir immer wieder mal streifen werden. Es ist nicht unser Hauptaugenmerk, aber auch alles super spannend, total interessant und absolut valide. Ne?
Ja, aber komisch, ne? Niemand guckt dich komisch an, wenn du sagst, ich gehe segeln. Da sagt keiner, wie, hast du Sorge, dass die Zombie-Apokalypse kommt und musst auf eine einsame Insel segeln? Nee, segeln ist halt ein Hobby, ein Sport, was du so machen kannst. Aber sobald du irgendwo in diesen Bereich gehst, Sachen mit Mitteln zu machen, die vielleicht eine Limitation haben, also ich sag jetzt mal gerade Feuer machen, ich könnte mich natürlich auch an den Grill stellen und mit einem Holzbohrer versuchen, Feuer zu machen. Würde mich jeder komisch angucken.
Bisschen zu Recht auch.
Nee, will ich jetzt gar nicht mal sagen. Wenn mich dann jetzt jemand fragen würde, warum machst du denn das? Dann könnte ich ja sagen, weil ich das einfach mal ausprobieren will. Ne? Es geht ja gar nicht darum, dass ich mit dem Ziel nachher losgehe, in eine Survival-Situation zu kommen, in der ich das benutzen will. Weil es ist halt einfach viel, viel schlauer, ein Feuerzeug dabei zu haben oder einen Feuerstahl, als das mit dem Holzbohrer machen zu müssen. Aber vorher schon mal zu wissen, dass das echt scheißen schwer ist und nicht so oft zum Erfolg führt, wie sich das vielleicht irgendwo liest oder
die man YouTube-Videos uns glauben kann. Gemacht haben.
Ja, ich meine, ich habe da noch keine Vorstellung vor, wie das ist, mit einem Holzbohrer Feuer zu machen. Ich weiß sehr wohl, dass es bei mir unten in der Werkstatt manchmal auch ganz schön qualmt, wenn ich den falschen Forstner Bohrer nehme und dann ins Hirnholz bohre. Was da an Reibung und an Widerstand kommt, das ohne Scheiß, das qualmt. Und wenn ich dann den Bohrer irgendwie nass mache, dann fängt das auch an zu kochen. Ne? Aber gebrannt hat es halt noch nie.
In dem Fall zum Glück, aber ja, wenn das intendierte Ziel ist.
Ja, aber ich packe den Forstner Bohrer dann zum Beispiel auch nicht in den Schrank zurück, sondern ich lasse ihn erstmal auf der Arbeitsfläche auskühlen. Weil, wer weiß, ne? Aber einfach zu wissen so, hey, so geht es. Und im wirklichen Notfall, also gehen wir mal jetzt von dem typischen Survival-Szenario aus, was so dich ohne irgendwas dastehen lässt, Flugzeugabsturz. Ich fliege nicht, ich habe da keine Angst vor, mir egal. Aber wenn du dann wirklich nichts dabei hast und du weißt aber, hey, ich weiß, wie ich mit zwei Stöckern, übertrieben jetzt so ein bisschen, Feuer machen kann, dann hast du deine Situation ein Stück weiter unter Kontrolle, du hast dich bemächtigt, dieser Fähigkeit, das machen zu können und weißt, okay, entweder du weißt, ich kann das und ich kann mir heute Abend Feuer machen, oder du weißt aber auch, unter der Voraussetzung, die ich hier jetzt gerade vorfinde, brauche ich da keine Energie reinsetzen. Ja? Also ich mache so Sachen dann auch, um zu wissen, das ist scheiße, darauf will ich mich nicht verlassen können.
Ja, das ist auch wie mit ganz vielen anderen Skills. Man möchte halt an den Punkt kommen, wo man immer einmal mehr wie du kann. Also wo ich eine Nummer krasser kann, als das, was ich jemals brauchen werde. Man will ja immer einmal warum mehr beantworten können, als die andere Seite fragt. Und wenn die andere Seite Mutter Natur ist, die dich fragt, na, Regen dazu? Und du sagst, klar, kein Problem, dann ist das eine gute Sache. Also eine Eskalationsstufe mehr als nötig ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
Ja, aber ich habe immer das Gefühl, oder was heißt das Gefühl? Ja doch, ich habe es tatsächlich im Alltag noch nicht so erlebt, aber ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute denken, oh, was ein Idiot, warum macht er das? Kann ich nicht verstehen. Glaubt er, dass wir jetzt morgen die Zombie-Apokalypse kommt oder so? Ne? Du weißt, was ich meine, glaube ich.
Ich weiß total, was du meinst. Ich kenne das vom Kampfsport, beziehungsweise Selbstverteidigung. Wenn du das machst, dann bist du ja auch quasi hier, du hast eine Kampfsportausbildung. Als wenn schon mal irgendjemand von einer Ballsportausbildung gesprochen hat, weil irgendwer Fußball spielt, ja. Ich weiß, dass das in irgendwelchen Vereinssatzungen und so heißt. Ja, okay, alles geschenkt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Nein, ich habe nicht vor, mich mit irgendwem zu schlagen. Ich mache das, habe das jahrelang gemacht, inzwischen mache ich anderen Kram, um mich fett zu halten, um irgendwo in einem Wettkampf halt auch irgendwo zu gucken, wie gut ich denn wirklich bin. Und also alles völlig zivilisiert und ganz, ganz friedlich. Und ich habe auch noch den Vorteil, wenn mich denn mal einer verhauen möchte, dann wird das vielleicht ein bisschen schwieriger als bei vielen anderen. Aber man wird genauso komisch angeguckt. Wie, du machst Jiu-Jitsu? Ja, Karate, am besten noch Kickboxen, ganz gefährlich. Aber Kung Fu ist wieder okay, weil Kung Fu ist irgendwie, weiß ich nicht, Jackie cool. Chan und nette Leute und cool und irgendwie Meditation und so, keine Ahnung. Kickboxer machen auch Kung Fu teilweise, aber egal, macht ja alles nichts. Ist alles empfundene Wahrheit.
Wenn du sagst, ich mach Survival, dann weiß jeder irgendwie ein bisschen was damit anzufangen, hat halt seine Vorurteile.
Die Leute glauben zu wissen, was es ist, haben eigentlich absolut überhaupt keine Ahnung, aber handeln trotzdem auf den, was sie zu wissen glauben.
Hatte ich auch, muss ich dazu sagen. Also jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, Survival, sondern ich hatte halt eine falsche Vorstellung davon, was Survival ist. Nämlich Abenteuer erleben, und Survival ist halt nicht Abenteuer erleben. Das würde dann bei mir jetzt eher so in die Richtung Bushcraft gehen. Übrigens, was ich bei Bushcraft noch anmerken möchte, Bushcraft ist ja auch eher sowas, was gezielt mit limitierten Möglichkeiten arbeitet, während Survival das Gegenteil ist. Also bei Survival willst du halt möglichst viele Möglichkeiten aus deinen limitierten Sachen haben. Na, wenn ich Bushcraft mache, dann gehe ich vielleicht nur mit einem Taschenmesser los und baue damit eine Holzhütte. Aber was ich mir vorgenommen habe, eben weil ich nicht über Sachen reden will, von denen ich keine Ahnung habe, wirklich jeden Kram, den ich hier erzähle, auszuprobieren. Also halt mir schon mal fest, ich habe schon mal eine Rettungsdecke ausgepackt, ich habe mit einer Rettungsdecke schon mal auf der Couch gepennt, ich habe mich im Garten draußen, als es kalt war, ausgezogen und habe mich einfach nur mal mit einer Rettungsdecke eingepackt. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier im Wohnzimmer gestanden und eine Stunde lang mal so ausprobiert, was kann ich mit so einer Rettungsdecke machen. Also Rettungsdecke kann ich schon ein bisschen erzählen, weiß aber auch noch längst nicht alles.
Ja, ich habe die Dinger des Öfteren schon im Einsatz gehabt, also in irgendwelchen Erste-Hilfe-Situationen. Die Situation, wo sich da jemand mit dem Fahrrad abgemault hat, die ist auch nicht völlig falsch, völlig frei erfunden. Ich habe die Dinger schon zumindest so beim Camping und ähnlichen Aktivitäten im Einsatz gehabt. Also Rettungsdecke weiß ich auch das ein oder andere für. Die ganze Geschichte mit Feuer machen, also ich benutze in der Regel ein Feuerzeug, um irgendwelche Dinge anzuzünden. Also in der Regel Grills oder Lagerfeuer oder sowas, nicht, dass da jemand einen falschen Eindruck kriegt.
Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Brandstifter mit einem Feuerbohrer durch die Gegend und versucht, Gebäude anzuzünden. Was machen Sie da? Survival. Alles klar.
Also, dann ist alles okay, ja. Nein, aber auch der Gedanke, wie, mit was kann man denn mal so ein Feuer oder auch so ein Grill anmachen, der hat mich auch schon durchaus umgetrieben, und da habe ich auch das ein oder andere schon ausprobiert. Feuerstahl habe ich auch schon mal ein bisschen mit rumgespielt, also so in dem, aber mehr auch nicht, ja. Also ich musste noch nie mit dem Feuerstahl ein Feuer anmachen, nachdem ich durch die Eisdecke eines Flusses gebrochen bin und wo ich sonst erfroren wäre oder so, ja. Zum Glück nicht.
Da kommen wir in einer späteren Folge auch nochmal drauf, die 5-Minuten-Challenge. Das ist auch so ein Ding, was mich antreibt. Also ganz kurz gesagt, einfach mal Sachen, die man kann, versuchen in 5 Minuten hinzukriegen. Das ist ganz klar ein Survival-Ding. mach mal in 5 Minuten Feuer, mach mal in 5 Minuten den unten Unterschlupf, koch Wasser. Ja, wirst du in 5 Minuten erstmal nicht schaffen, aber das ist geil, wenn du weißt, du bist irgendwo unterwegs und egal was dir passiert, ich weiß, ich kann in 5 Minuten, kann ich mir ein Feuer machen. Oder ich weiß halt, okay, unter den Umständen geht's halt nicht, ne? Und das sind halt so Sachen, die finde ich, die kannst du echt super im Alltag machen, kannst du super in deinen Alltag mit einbringen. Gerade das, was ich sagte, den Grill anzünden auf unterschiedlichste Art. Ich habe letztens draußen gestanden und mal geguckt, kann ich mit der Lupe Feuer machen? Und ja, geht halt super. Also wenn die Sonne vernünftig ist, geht das. Ich trage jetzt nicht jeden Tag eine Lupe bei mir, aber wenn ich mal unterwegs bin und was weiß ich, irgendwas ist, dann gibt mir das Ganze ja einfach auch so ein Stück weit Selbstsicherheit. Es gibt mir ein Selbstwertgefühl, weil ich weiß, ich kontrolliere diese Situation einfach ein Stück weit und nicht die Situation mich. Ich glaube, da geht's auch bei Survival drum, dass du einfach wieder Herr der Situation wirst, also handlungsfähig bleibst, das, was ich vorhin schon gesagt habe.
Ich finde es ziemlich witzig, dass wir mit der Abgrenzung so Schwierigkeiten haben. Wir haben uns vorher nicht groß abgesprochen, was man, glaube ich, auch merkt, was ja auch okay ist. Aber es ist gar nicht so einfach, ne, zu sagen, wo verlaufen da die Trennlinien. Und wo du vorhin schon sagst, da gibt es vielleicht auch keine klaren Trennlinien. Ich finde es zum Beispiel sehr lustig, dass es Leute gibt, die sagen, ja, also eine Lampe, irgendwie eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe, die gehört ja nicht in dein Survival-Kit. Und auch ein Kompass gehört da nicht rein, denn alles beides hast du ja bei deiner normalen Ausrüstung und wenn du vom Weg abgekommen bist und dich verlaufen hast, dann haben dich ja deine Lampe und dein Kompass bereits im Stich gelassen und dann wirst du beides nicht brauchen und deswegen ist das kein Survival, wo ich dann auch denke, welche Farbe hatte der Lack, den du gesoffen hast, Amigo?
Also ja, Survival ist halt einfach noch eine zweite Taschenlampe dabei zu haben, falls die erste kaputt geht oder alle ist.
Ja, richtig. Und irgendwie auch noch einen zweiten Kompass, wenn dir der runtergefallen ist oder du dem ersten nicht traust oder was auch immer irgendwie los sein sollte. Ja, und
Survival ist auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, dich nach dem Sonnenstand orientieren zu können, wo Norden ist. Aber Survival ist halt auch dieses trotzdem oder gerade deswegen den Kompass dabei zu haben, damit du deine Fähigkeiten dann nicht brauchst, weil also es sind ja alles Werkzeuge, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, beim Feuermachen, beim Navigieren, was auch immer, die machen es halt alles leichter. Du kriegst natürlich auch eine Schraube mit der Hand irgendwo reingedreht, aber das tut weh, das dauert lange, du kriegst sie längst nicht so fest angezogen, hast einen Schraubenzieher, dabei ist das Ganze kein Problem, mit dem Akkuschrauber natürlich nochmal geiler. So, und im Grunde genommen, finde ich, erklärt es das eigentlich schon. Ne?
Das hat übrigens der vorhin ja schon von uns sehr in den Heldenstand erhobene Rüdiger Neberg auch einige Male sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, das, was wir hier üben, das ist Survival auf dem untersten Level. Das ist, wir haben alles verloren und haben irgendwie gar keine Chance mehr. Und so der nächste Stopp war dann ja irgendwie so bei ihm. Und die nächste Stufe war dann halt, man hat irgendwie noch seinen Survival-Gürtel. Also so, selbst wenn man überfallen worden ist und weglaufen musste und alles liegen lassen musste, dann hat man irgendwie noch diesen Gürtel und der nächste Schritt ist dann, du hast halt irgendwie deinen Rucksack oder dein Kanu oder dein Auto dabei oder sowas. Der sagt halt auch, ganz ehrlich, wirklich brauchen tut man diese ganzen Sachen ja nicht. Hoffentlich.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Ja. Also ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ich irgendwann bei einem Spaziergang hier im Wald einen Unfall haben werde und 5 Tage mich da alleine durchschlagen muss. Ganz klar. Aber ohne Scheiß hatten wir letztens gerade, dass ein Arzt hier im Wald verloren gegangen ist, 4 Tage später erst wieder auftauchte. Bis jetzt ist nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen, was da passiert ist. Ich verfolge das dann jetzt auch nicht, wer weiß wie lange. Aber es passieren halt immer wieder irgendwelche Sachen und ich habe halt einfach Bock, solche Sachen zu überleben. Das ist eigentlich alles. Und natürlich habe ich halt auch Bock auf Abenteuer. Aber ich gehe natürlich nicht davon aus, dass mir das passiert. Und dass ich kannst es nicht oft genug wiederholen, Survival ist dann halt auch schon im Vorfeld dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Ich weiß doch, da haben wir beide miteinander geschnackt und ich habe dir gesagt, so, ich gehe jetzt in den Wald. Und keiner wusste, wo ich bin, aber weil ich halt weiß, es kann immer was passieren, habe ich wenigstens dir Bescheid gesagt, wo ich bin und wann ich in etwa zurück bin. Und hätte ich mich nicht gemeldet, hättest du dann hier anrufen können und sagen können, ey, dein Mann ist im Wald und guck doch mal da und da ist er, dem muss was passiert sein.
Ja, genau. So ein Mindestmaß an irgendwo gesunden Menschenverstand, der ist dann einfach, ja, ist einfach bitter nötig und genau sowas, ja, den Leuten zu sagen, auch wenn man irgendwo längere Auto fahrt, ja, so ist es vielleicht Winter oder auch nicht, dass man den Leuten wenigstens sagt, ich fahre jetzt los und bin geplant dann und dann da, Verkehrssituation sieht nicht gut aus, kann eine Stunde länger dauern, ja. Solche Geschichten, dass zumindest irgendwer eine Idee hat, oh, da könnte irgendwas sein. Andere ganz einfache Geschichte, erinnerst du dich noch vor Jahren, als im Sommer irgendwie immer die Klimaanlagen von irgendwelchen Zügen ausgefallen sind?
Auf jeden Fall.
Wo dann diese Schulklasse da irgendwie geschlossen umgekippt ist und was weiß ich, wo ich halt auch gedacht habe, sag mal, ich will den Leuten überhaupt gar keinen Vorwurf machen, aber haben die alle keine Flasche Wasser dabei gehabt? Also wenn ich im Sommer irgendwo in den Zug steige, dann habe ich 2 Liter Wasser dabei.
Also ich habe ja so ein bisschen mein Gear aufgerüstet und ich rede jetzt hier von 10 und 20 Euro Artikeln. Also ich habe mir jetzt eine Edelstahlflasche gekauft, weil es halt geil ist, eine Edelstahlflasche zu haben und nicht ständig Plastikflaschen, weil ich halt Wasser auf der Arbeit trinke. Aber das Coole an dieser Edelstahlflasche ist, die nehme ich halt auch mit zum Wandern. Wenn ich wirklich mal in so eine Situation komme, ist es halt geil, diese Edelstahlflasche dabei zu haben, weil da drin kann ich auch was kochen zur Not. Plastikflasche für einen Zoo-Ausflug oder so ist ganz geil. Kannst aber auch eine Metallflasche nehmen, das ist wieder so ein Stück mehr vorbereitet sein. Weil wenn wirklich was passiert, kann ich mir damit halt auch Wasser beschaffen. Ja, und Wasser ist halt super wichtig, ey. Das ist eins der Ja, es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber im Alltag ist es mit das Wichtigste, was du halt brauchst. Trinken. Ne? Und natürlich Wärme. Aber jetzt im Winter ist es erstmal Wärme, im Sommer ist es natürlich Wasser.
Lässt sich auch eins auch verbinden, wenn du deine Edelstahlflasche hast, dann kochst du dir da vorher, bevor du dich auf den Weg machst, einen Tee drin. Wickelst die Flasche in ein Handtuch und wickelst die in die Decke, die du sowieso im Auto liegen hast. Das funktioniert genauso gut wie jede Thermosflasche und hat den riesengroßen Vorteil, wenn du auf der Autobahn stehst, kannst du dir die auch noch schön mit unter die Decke nehmen und hast eine 1A Wärmflasche. Hält ein paar Stunden, läuft bei dir.
Ja, und ist im Grunde genommen, ich habe, glaube ich, 13 oder 14 Euro für diese Edelstahlflasche. Also es ist keine ISO-Flasche, ganz wichtig, weil damit funktioniert das nicht. Es ist eine ganz einfache Edelstahlflasche, da passt 1 Liter rein, 13, 14 Euro, super geil. Und auch da fängt wieder so ein bisschen Survival an, ohne dass es jetzt eine ernste Situation war. Manchmal habe ich in der Firma Arbeit, da habe ich nicht wirklich Zeit zwischendurch wegzugehen. Und ich koche mir dann halt auch gerne mal einen Kaffee. Ich arbeite halt in so einer Kunststoffbude und was wir da halt auch stehen haben, sind Gasbrenner. Ja, und mit so einer Edelstahlflasche und einem Gasbrenner kannst du halt auch schnell einen Kaffee kochen. Habe ich jetzt schon mehrmals gemacht und es funktioniert super.
Also hat mir da man muss aber auch an der Stelle sagen, die Leute, die einen dafür komisch angucken, die haben auch ein bisschen recht.
Naja, ich habe auch in der Pause ganz oft da gesessen und mir mit so einem Gashandfeuerzeug meinen Käsetoast geschmolzen. Aber es ist halt einfach geil, weil du hast halt quasi Raclette auf deinem Toast. Sollen sie mich ruhig komisch angucken. Es hat mich damals auch keiner komisch angeguckt, als wir in dem Edelstahl-Wasserkocher ohne Heizelement, also nicht so eine Heizspirale, sondern im Boden war das Heizelement, Nudeln gekocht haben in der Nachtschicht. Aber es geht.
Sollen sie uns komisch angucken, ist uns egal, ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort für diese Folge. Jetzt haben wir schon 50 Minuten gelabert. Wir kriegen es nicht kurz hin, Sven.
Nee, aber vielleicht später bei den einzelnen Themen. Aber wir haben noch eine Sache, die wir eigentlich gleich zu Anfang machen wollten. Oder bist du short on time?
Nee, hau raus.
Sehr gut. Wir haben uns nämlich vorgenommen, jedes Mal in einer Folge irgendeinen x-beliebigen Gegenstand zu besprechen, wie der uns in einer Survival-Situation helfen kann. Weil Survival für mich halt ganz groß ist, mit dem zurechtzukommen, was ich dabei habe, was ich vorfinde in der Situation. Und jeder Gegenstand hat halt mehr als nur eine Verwendungsmöglichkeit.
Das heißt, ich werde jetzt mal kurz nach draußen laufen und mir den ersten Gegenstand greifen, der mich irgendwie anspringt, der vielleicht kein Messer ist.
Ja, ein Messer wäre ganz schlecht, weil da wird es auch Sendungen drüber geben.
Dann machen wir noch eine Stunde, ja. Also, bis gleich.
Ja, und ich habe mir schon mal heute von meiner Frau einfach einen x-beliebigen Küchengegenstand oder einen Haushaltsgegenstand sagen lassen, ohne dass sie wusste, worum es ging. Das erste war ein Tisch, da habe ich gedacht, okay, Tisch in einer Survival-Situation könnte man machen, aber nee. Und sie sagte halt ein Mixer. Und ich finde, ein Mixer ist schon mal ganz spannend. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut drüber reden, was man damit machen kann. Sven weiß das nicht, Sven ist ja gerade nicht da. Also
ich bin wieder
Sven.
Da.
Jetzt ist er da. Und ich werde Sven jetzt gleich meinen Begriff präsentieren und wir haben das nicht abgesprochen, wir werden das auch in Zukunft nicht absprechen. weil das ja auch so, das ist so ein bisschen wie Gewichte heben, ne? Dieses, du hast einen Gegenstand, überleg dir, was du mitmachen kannst, ist wie Gewichte heben. Ist halt Training.
Geistiges Gewicht heben, genau.
Genau, und wir heben ja nicht Gewichte, weil wir später im Leben schwere Gewichte heben wollen, sondern weil wir halt unseren Körper, beziehungsweise hier jetzt unseren Geist, trainieren wollen, darauf vorbereiten wollen, flexibel zu sein. Sven, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
Fang du mal an.
Okay, ein Mixer.
Ein Mixer, also was für ein Mixer? Ja. So ein Stabmixer oder so ein Standmixer oder...
Also ich bin jetzt mal von so einem Standmixer ausgegangen, wo du oben so ein Glasbelt hast und unten die Klinge. Übrigens der erste Begriff, den meine Frau gesagt hat, ich habe sie einfach nach einem Begriff aus dem Haushalt gefragt, war ein Tisch. Aber Tisch habe ich gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das ist Mixer finde ich schon besser. Tisch war mir jetzt...
Ja, cool, auf jeden Fall.
Ne? Gut. Was würdest du mit einem Mixer machen können?
Also als erstes Mal hat der Mixer natürlich oben einen Behälter. Das ist natürlich schon mal sehr praktisch, denn ein Behälter ist immer gut. Der ist relativ groß, also da passen ja schon irgendwie, weiß gar nicht, 1,5 Liter oder so, passen in die meisten bestimmt rein, wenn nicht sogar mehr. Und jetzt, ich sag mal, wenn man in irgendeiner Situation ist, du hast vorhin schon gesagt, Wasser ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. In dem Moment, wo es irgendwie heißt so, hey, da ist eine Wasserleitung geplatzt, wir drehen jetzt das Wasser ab, kannst du, wenn du gar nichts anderes hast, auf jeden Fall diesen Mixer greifen und den mal einmal voll mit Wasser machen, bevor der Handwerker im Keller angekommen ist.
Ja, 1 Liter ist schon wichtig. Also pro Tag brauchst du halt je nach Witterung und Aktivität 1 bis 3 Liter trinken. Manchmal braucht man auch ein bisschen mehr. Aber so 1 Liter Wasser kann dir halt echt schon mal über eine Zeit helfen. Auf jeden Fall. Was kannst du noch mit einem Mixer machen?
Ich würde sagen, ansonsten hat der ja, auch wenn man jetzt wirklich in einer richtigen Survival-Situation ist, sag ich mal, hat der ja unten dieses, nennen es jetzt mal Mahlwerk, also diese Klingen wirklich drin. Ich weiß nicht, wie schwer die Dinger...
Ja, in einem Behälter, ne?
Genau, unten im Behälter drin, ja. Ich weiß nicht, wie schwer die Dinger zu demontieren sind, aber ich schätze mal, mit so einem Multitool und einem Schweizer Messer oder so kriegt man die bestimmt kaputt.
Und ich hätte jetzt gesagt, Stein wird es wahrscheinlich auch tun.
Ja, vermutlich schon. Und dann hast du da unten auf jeden Fall ein Werkzeug, das du jetzt nicht zum Schnitzen oder zum Holzspalten einsetzen kannst, aber um beispielsweise Rinde von irgendwelchen Sachen von irgendwelchen Holzstücken runterzuschneiden und die als Zunder zu benutzen für irgendwelche Feuergeschichten. Dafür ist es mit Sicherheit geeignet. Da kann man sich also sicherlich eine große Anzahl von kleinen Werkzeugen draus basteln aus diesem Klingensatz, der da unten drin ist.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und wenn es nur ist, dass du Schnur schneiden musst oder gut, ich sag jetzt mal, wenn du einen Autounfall hast und du kommst aus deinem Gurt nicht los, du wirst nicht erst den Standmixer, den du eh nicht dabei hast, demontieren, um deinen Gurt loszuschneiden. Aber prinzipiell, ja, du kannst halt so kleine Messer gut nehmen, um in irgendeiner Notsituation auch wirklich was aufzuschneiden. Tiere auseinandernehmen und so wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich denke, dafür sind die Messer einfach zu stumpf. Auf der anderen Seite, es hindert dich ja nichts daran, das Ding an einem Stein im Zweifelsfall zu schärfen.
Ja gut, aber du hast da ja vor allem auch einen dicken Glasbehälter. Wenn man den mal so ein bisschen kaputt schmeißt und da ein bisschen drauf rumhaut, sind da mit Sicherheit ein paar wirklich scharfe Stücke dabei, mit denen man sicherlich ein Eichhörnchen ausnehmen kann. Ich mag Eichhörnchen, genau. Ich möchte kein Eichhörnchen essen, aber bevor ich verhungere, esse ich auch ein Eichhörnchen.
Ja, genau. Ja, jetzt gibt es natürlich die aus Edelstahl oder halt aus Glas. Edelstahl wäre natürlich, ich glaube, Edelstahl wäre gar nicht so zum Vorteil. Ich glaube, Glas ist wirklich besser, weil wenn du unten das Messer raushaben willst, kannst du mit dem Edelstahl oben nicht mehr ganz so viel anfangen. Also als Behälter taugt es nicht mehr.
Ja, außer gut, du kannst den ja in Form dengeln, so ist das nicht. Also mit ein bisschen Gewalt und irgendeiner Form kriegst du den Edelstahl ja auf jeden Fall umgeformt, kalt umgeformt.
Ja, aber mit Sicherheit nicht wasserdicht, ne?
Na, weiß ich nicht. Wenn man da sich aus der Seite so einen kleinen Behälter oder so Tassengröße oder so, kriegt man da wahrscheinlich mit hin. Kommt drauf an. Okay. Ich weiß nicht, wie dick die sind. Ich habe immer welche aus Glas gehabt, muss ich sagen.
Mhm. Ja, ansonsten ist ein Behälter zum Sammeln auch einfach ganz gut, ne? Oder zum Schippen, wenn du irgendwas schippen musst. Gut, jetzt sind wir wieder mit einem Küchenmixer auf einem sinkenden Boot. Du wirst keinen Küchenmixer dabei haben. Aber theoretisch könnte man damit auch irgendwo Wasser rausschütten.
Besser als Fritten aus der Tonne, also.
Ja. Aber was wir zum Beispiel noch gar nicht besprochen haben, du hast hier unten noch den Motorblock und da ist ein Kabel dran.
Ja, Kabel ist ein Stück Schnur, ein ziemlich stabiles. Ich würde mich jetzt nicht mit abseilen, aber du kannst ja vor allem die Kabel auch durchaus aufmachen. Dann hast du schon 3, beziehungsweise 2. Ja. Ich glaube, die habt keine Schutzerde in der Regel. Hast du deine Meter an Kabellage schon verdoppelt.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt unten den schweren Motorblock. Und im Zweifel hast du auch einfach einen Stecker, den du vielleicht irgendwo in eine Steckdose stecken kannst, um einen Funken zu erzeugen. Ja, also.
Don't try this at home, aber ja, klar.
Ja, in der Survival-Situation kann man, sollte man, also wir schließen jetzt mal nichts aus, sondern gucken wirklich, ungeachtet der Situation, was kann man mit so einem Ding machen? Es geht nicht darum, dass ihr das jetzt, wie Sven sagt, zu Hause nachmacht, wenn euch hier was passiert, weil ihr irgendwas von unserem Kram nachmacht, selbst schuld.
Ihr seid in Deutschland, ihr könnt es nicht mal verklagen dafür.
Zum Glück. Ja. Also nee, vor sowas raten wir natürlich ab. So Sachen, die wir selbst gemacht haben, da reden wir auch nur aus unserer Perspektive, wie wir das gemacht haben und was wir für Erfahrungen damit machen. Ihr seid, glaube ich, alt genug oder solltet es sein, die dummen Sachen sein zu lassen. Ne? Aber in einer Notsituation ohne Scheiß kann es echt nötig sein, dass du mit so einem Funken vielleicht Feuer machst.
Auf jeden Fall. Ja. Was ich noch zu dem Kabel sagen wollte, das gilt, glaube ich, für so ziemlich alle Elektrokabel. Also als Schnürsenkelersatz oder sowas taugt zum Beispiel auch so eine einzelne Phase von einem Elektrokabel, also so ein einzelnes Teilkabel. Oder auch von einem Handy-Ladegerät oder sowas, so ein USB-Kabel ist jetzt kein Küchenmixer, ich weiß. Aber bevor du ohne Schnürsenkel den Berg runterläufst, opfer lieber mal das Handy-Ladekabel.
Ja, und was übrigens auch ganz gut funktioniert, ist das zum Feuermachen nehmen. Ne? Also du hast ja außen diese Gummierung, die kannst du halt auch anzünden.
Ja, die sollte aber normalerweise nicht besonders gut brennen, weil das ist ja ihr Hauptzweck, dass sie nicht gut brennt.
Okay, dann siehst du, ich habe das noch nicht ausprobiert.
Ich auch nicht, aber ich bin ja nur zufällig Elektroingenieur irgendwas sagt mir, dass diese Kabelumhüllungen in aller Regel nicht gut brennen sollten.
Ich werde das mal ausprobieren. Brennt die Kabelummantlung von irgendwelchen Sachen? Das ist gut, sowas echt mal auszuprobieren. Einfach, um auch zu wissen, was eben nicht geht. Wofür man das Ding natürlich auch noch benutzen kann, wir waren ja beim Behälter, ist halt, um da drinnen was zu lagern, wo kein Ungeziefer dran gehen soll, weil du hast bei so einem Mixer ja auch einen Deckel.
Ja, der ist aber nicht hundertprozentig dicht, ne? Meistens, obwohl ist der dicht? Ja doch, muss er ja eigentlich, ne? Damit er nichts rausspritzt und so.
Genau.
Ich meine, es gibt ja auch welche mit so Auslassöffnungen und so, aber nee, stimmt, die müsste man eigentlich auch komplett dicht kriegen, ja.
Ja, und je nach Ausführung, weil es gibt ja auch kleine Mixer, sind die halt auch sicherheitsrelevant, ne? Das kann ja auch sein, dass du nicht unten im Motorblock den Schalter hast. Ich habe zum Beispiel so eine kleine, ja, es ist eigentlich eine elektrische Kaffeemühle. Da hast du den Knopf halt am Deckel und kannst das Ding nur anmachen, wenn der Deckel halt richtig drauf sitzt.
Ne? Haben die nicht irgendwie einen Namen, Moulinette oder sowas?
Ist keine Moulinette. Eine Moulinette ist ja im Grunde genommen jetzt hätte ich beinahe gesagt Tempers, aber das gibt's ja gar nicht, wie Tempo, ist halt ein Markenname, ne?
Ja, gut, aber das ist dieses Dinger, wo der Knopf im Prinzip der Deckel ist, aber gut.
Genau, so ein Schnellhäcksler halt, ne? Du kannst es im Zweifelsfall halt auch als Waffe benutzen, den schweren Motorblock, kannst du irgendjemanden über den Schädel ziehen oder auch.
Oder den Glasbehälter auf jeden Fall, da muss man allerdings vielleicht einen Handschuh anziehen, wenn man die Zeit vorher hat.
Ja, oder halt auch zum Jagen.
Ne? Ja. Also sicherlich.
Es gibt tausende erfolgsversprechendere Methoden als das. Aber das ist ja nicht das Ziel, jetzt hier zu sagen, das ist das Beste dafür, sondern wirklich einfach mal durchzugehen, was kann man damit machen.
Der Motor hat natürlich auch noch die Eigenschaft, dass er sich dreht. Und ich kann mir durchaus einige Anwendungen vorstellen, wo das durchaus sehr sinnvoll sein kann, da irgendwas ranzuknuppern, womit man das, was man dann mit diesem Motor antreiben kann.
Ja, und weißt du, was ein Motor auch noch hat?
Was denn?
Fällt mir jetzt gerade ein. Magnete. Du kannst dir im Grunde genommen auch einen Kompass draus bauen. Und vor allen Dingen, die Motoren sind ja eigentlich mit Kupferdraht umwickelt. Da ist jede Menge Meter drin. Das kannst du auch nochmal für irgendwelche Sachen nehmen, für Fallen, Schnürsenkelersatz, um irgendwas zu befestigen. Ich sag mal, du willst dir einen Speer machen, ja, kannst du das
nur noch? Der Wirkungsgrad wird bescheiden sein, aber wenn man einen Motor dreht, kommt auf der anderen Seite ja Strom raus. Das funktioniert ja nicht nur in die eine Richtung. Ich sag, der Wirkungsgrad wird absolut bescheiden sein und man muss diesen Motor vermutlich ganz schön schnell drehen, weil der ist ja dafür gedacht, dass er schnell dreht. Aber theoretisch könnte man da sicherlich auch irgendwie so eine Art Dynamo rausknuppern.
Ja, und noch geiler ist natürlich, wenn du dann irgendwas hast, was dieses Ding für dich dreht, ne? Also ich sag mal, irgendwie über Wasser oder Luft.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, im Notfall, wenn, ich weiß nicht, ob du da ein USB-Kabel dran geknuppert kriegst.
Das Problem ist, dass aus dem Motor nicht saubere 5 Volt für dein Handyladen rauskommen werden.
Aber vielleicht kriegst du aus einer Taschenlampe einfach eine kleine Lampe. Eine LED braucht zum Beispiel 4,1 Volt, glaube ich.
Kommt auf die Farbe an, aber ja.
Ne? Ich glaube, es geht 3 Volt. Mit 3 Volt funktioniert es ja fast bei jeder Farbe, dass das zumindest leuchtet. 3 Volt könnte ich mir schon vorstellen, könntest du damit hinkriegen.
Müssen wir mal testen, ja.
Ne? Ja, ich bestelle mal irgendwo einen gebrauchten.
Sagen wir eBay Kleinanzeigen, wir kaufen uns Mixer.
Genau, und probieren das einfach mal aus.
Einfach aber nur, so, damit wir es wissen und keiner sonst.
Genau, wir sagen euch das dann natürlich nicht. Ne?
Geheimwissen. Ja. Wir müssen jetzt, zu unserem ersten HörerInnen-Treffen kommen, dass wir euch hier nur per Morsecode mitteilen. Ihr müsst das dann irgendwie mit einem Kompass finden und so. Irgendwo im Wald.
Genau, ohne GPS-Daten.
Das wird voll super.
Du hast noch einen Gegenstand.
Ja, ich habe mir die Tage, habe ich mit großer Freude festgestellt, dass der OG Sushi-Laden hier wieder aufgemacht hat und liefert. Und die haben mir 2 Pakete Einweg-Chopsticks mitgebracht und die lagen noch im Flur. Und weil ich natürlich meine eigenen Chopsticks habe. Und ich habe hier jetzt also so eine Packung mit 2 Essstäbchen drin. Diese typischen aneinandergedingsten, die man erstmal auseinanderbrechen muss, die in so einer Papierverpackung. Ich spiele da gerade mit rum, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt.
Doch, ja, das ist sehr schön.
In so einer Papierverpackung kommen, wo draußen drauf steht, wie man die Dinger zu verwenden hat.
Also da fällt.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt fast zu einfach, aber es war das Erste, was mir in die Hände fiel.
Ja, aber auch wenn es für uns einfach ist, vielleicht können wir ja den Hörern eine Anregung geben, was man damit machen kann. Also, das Erste ist natürlich Zeltheringe. Das Zweite, und dafür benutze ich sie wirklich, ich würde sagen, alle 2 bis 3 Tage zu Hause, ist, um klebrige Sachen zu verrühren. Ja?
Ja.
Wenn du irgendwo in der Wildnis unterwegs bist und sei es auch nur zum Campen und du willst dir Teig anrühren, du willst vielleicht nicht mit deinen dreckigen Fingern in den Teig. Hey, nimm 2 Äste oder 2 Chopsticks. Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als 2 Äste. Außer, dass sie schön dünn und stabil sind im Vergleich zu grünen, frischen Ästen, die dann meist einfach nicht so stabil sind und auch gar nicht so gerade sind. Und rühr damit einfach schon mal durch den Teig. Natürlich kannst du super damit essen. Ja,
ich wollte gerade sagen, das ist die offensichtliche Sache. Ich werde die, glaube ich, auch gleich in meinen Rucksack schmeißen und das andere Paar in meine Herrenhandtasche. Dann, ich sollte aufhören, Herrenhandtasche zu sagen, einfach nur Handtasche zu sagen. weil das ist doch eigentlich ein ziemlich praktischer Gegenstand, um die dabei zu haben, ja?
Ja, auch im im Arbeitsalltag. Also ich arbeite ja in einer Firma, wo halt auch mal die Hände dreckig sein können. Und ich habe tatsächlich eine Zeit lang Essstäbchen mitgehabt, weil damit kannst du alle Kleinigkeiten irgendwie dann in den Mund schaufeln, ohne dir vorher jetzt noch, manchmal ist es halt stressig, die Hände zu waschen. Heringe hatte ich ja schon gesagt, ne?
Ja, ja. Dann als genau, das ist auch ein ziemlich offensichtliches Ding, ja, so als ja. Dings. Wobei das mit dem Abbinden, ja gut, also wenn eine Verletzung wirklich so, bis eine Verletzung so lebensgefährlich ist, dass Abbinden eine gute Idee ist, schauen wir mal, aber
ja. Ja, aber du redest ja jetzt nur über Verletzungen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich irgendwie einen Schlauch fixen muss.
Oh ja,
natürlich, klar. Ja, und dann eine enge Verbindung drum haben will, dann binde ich da halt irgendwie, nehmen wir jetzt mal ein Kabel oder so drumrum und drehe das halt mit den Chopsticks zu und brauche dann vorne nur noch ein bisschen was drum binden, dass der Chops, also dass sich das Ganze nicht mehr aufdreht und schon kann ich da ordentlich Kraft drauf bringen.
Auf jeden Fall.
Die Essstäbchen halten da schon einiges aus, ne?
Wo wir übers Feuer machen so ausführlich geredet haben. Also ich glaube, wenn man diese Chopsticks ein bisschen klein bröselt und die Papierverpackung da außenrum noch mit dazu nimmt, dann hat man hier ein ziemlich ausgezeichnetes Mittel, um damit Feuer zu machen.
Auf jeden Fall. Gerade das Papier, dann, wenn du irgendeine scharfe Kante hast, ob Stein oder Messer, kannst du schön Späne von dem trockenen Holz runter machen. Was eine super Vorlage, um Feuer anzukriegen, auf jeden Fall.
Ja, alle möglichen Sachen greifen, ne? Also du hast vorhin von der Edelstahlflasche gesprochen, wenn man die irgendwo ins Feuer stellt oder so oder überhaupt einfach nur irgendwie heiß macht, dann ist die ganze Flasche heiß. Jetzt kann man die nicht mit dem typischen Essstäbchengriff greifen, ist klar, aber die haben meistens so einen Rand oben, eines rechts drunter, eines links drunter zusammengedrückt und schon kann man damit so eine Flasche aus dem Feuer holen oder irgendwo bewegen, wenn sie heiß ist.
Ja, ein Stück Glut zum Beispiel auch aus dem Feuer holen, weil du das irgendwohin mitnehmen willst, damit du da nicht wieder Feuer machen musst.
Oder generell willst Feuerpflege, weißt du? Dein Feuer ist ein bisschen zusammengesackt, ein bisschen auseinandergefallen. Wenn man die vielleicht sogar noch ein bisschen nass macht, kann man damit so kleine Äste und sowas garantiert ausgezeichnet bewegen.
Ja, auf jeden Fall. Oder du kannst zum Beispiel, wenn sie nicht lackiert sind, kannst du auch einfach ein Stück Fleisch darauf aufspießen und über Feuer, also nicht über Feuer, ich sehe das so häufig, dass über Feuer mit Stöckern versucht wird zu kochen.
Ja.
Über Glut, weil Feuer ist halt scheiße zum Kochen, mit, also zum Grillen, du willst ja wirklich Glut haben. Ne?
Und sie sind nicht lackiert, das ist die allerbilligste Variante hier.
Ja, ist das Beste, weil die Lackierten, wenn da Wärme rankommt, ist halt nicht so geil. Ne? Die sind halt nicht lebensmittelecht. Das, was du hast, ist halt lebensmittelecht. Also ich finde, Stöcker je nach Größe, je nach Durchmesser ist halt das ultimative Ding. Aber da können wir auch nochmal in einer anderen Sendung drüber sprechen, warum ich Stöcker so geil finde.
Wenn man jetzt noch eine zweite Packung hätte, zwei sind ein bisschen wenig, aber mit dreien könnte man sich natürlich auch ein kleines Dreibein bauen. Ich weiß jetzt nicht wofür, aber so ein Dreibein, um da irgendwas draufzusetzen, dran zu hängen oder was auch immer, ist mit Sicherheit eine gute Sache. Und was mir gerade auffällt, man kann das natürlich auch irgendwo drüber legen, einfach, und dann was dran festmachen. Wir haben jetzt vorhin übers Angeln geredet, ne? Also um es vielleicht irgendwo an das Ende von der Angelschnur zu binden und die in der Astgabel festzuklemmen oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Ja, hattest du ja eben auch schon gesagt, um zum Beispiel eine Edelstahlflasche irgendwo rauszuholen. Wie wär's denn mit einem Topf mit Henkel irgendwo? Also, weißt du, wo oben so ein Henkel ist, den aufzählen, brauchst du nur ein Stück Schnur, machst du in der Mitte von einem Chopstick fest und kannst den quasi. Ich kann das bildlich so schlecht beschreiben.
Durchwinden, also mit der...
Genau.
Man schiebt ihn quasi durch mit der kurzen Seite, dreht ihn dann und dann hat man die lange Seite, die quasi im Henkel festklemmt.
Ja. Oder auch so einen einzelnen, um irgendwas aus Löchern rauszuprokeln. Ja, wo du so mit den Fingern nicht rankommst, weil die Hand entweder zu dick ist oder die Finger zu kurz. Nehmen wir mal eine kleine Baumhöhle, wo vielleicht Vogeleier drin sind.
Ja, oder ganz stumpf, dir ist einfach irgendwie hier ein Euro runtergefallen und ist irgendwo in hier so einen komischen Gulli oder in irgendwie so ein Stück Rohr oder irgendwie so eine Dachrinne, ja, oder sowas da reingerollt. Kommst du mit der Hand nicht rein? Ja, gut, mit so einem Chopstick hast du den ja ganz schnell rausgepult. Und der Chopstick kostet weniger als 1 Euro.
Ja. Und ohne Scheiß, du kannst damit halt auch stricken, ne?
Stimmt, ja, klar.
Machst du vorne die Spitze ein bisschen glatter, das kannst dann jedem x-beliebigen rauen Stein machen. Hey, ich rede nicht davon, dass es perfekt ist und dass du damit schnell strickst, aber es ist immerhin möglich.
Ich kann sowieso nicht stricken, von daher ist das für mich relativ, relativ egal, aber ja, natürlich, klar.
Also ich kann nur kraus rechts, das bringe ich dir bei. Ich habe ohne Scheiß in meiner... Ich muss stricken lernen. Phase habe ich bestimmt 3 Tage ist übertrieben, aber bestimmt 2 Stunden mir ein Video angeguckt, wie man diesen Anfang macht. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und nachdem ich es einmal hingekriegt habe, kriege ich es blind hin. Und wenn du das erstmal drin hast, dann, also ein Schal stricke ich dir überhaupt gar kein Ding. Das Ding ist vielleicht nicht, hat kein tolles Muster oder so, aber es ist halt elastisch. Da ist viel, ja, Luft drin. Also du willst ja halt nicht luftige Sachen haben, sondern Sachen, wo eine schöne Luftschicht drin ist, damit sie dich warm halten.
Die Luft festhalten, ja.
Genau. Mach ich dir mit Chopsticks, mach ich dir mit frischen Ästen. Überhaupt kein Ding. Dauert, aber geht. Man kann es natürlich auch super als Griff benutzen. Also ich habe jetzt vorgestern waren wir, glaube ich, unterwegs. Mit den Kindern und dem Schlitten. Und ich habe da so eine alte Nylon-PE-Schnur war das irgendwas in der Art von so einer Bauplane am Schlitten gehabt. Also wirklich das Unkomfortabelste, was du da dran haben kannst, um Knoten zu machen und das Ding zu ziehen. Da habe ich gedacht, nee, ich habe noch Paracord in meinem Rucksack, da mache ich mir eine schöne Schnur von dran. Super. Problem, ich habe keinen Griff dran gemacht und Paracord ist halt sehr dünn und wenn du da lange 2 Kinder ziehst, das tut halt in der Hand
weh. Ja, und auch ziemlich glatt, du musst also echt festhalten, ne?
Ja, und ich habe halt jetzt nicht einen Knoten irgendwie in der Mitte gemacht, sondern an jede Kufe einen Knoten und habe jetzt quasi eine Schlaufe in der Hand. Und was du da halt auch machen kannst, ist halt, nimm deine 2 Chopsticks, zieh die da durch und dann hast du halt wirklich was in der Hand, woran du ziehen kannst, was halt nicht in die Finger schneidet.
Ja. Ja.
Ich habe das dann gestern oder vorgestern halt mit meinem Schweizer Taschenmesser gelöst. Da ist nämlich so ein Universalhaken dran, von dem ich vorher nie eine Ahnung hatte, wofür der gut ist.
An den muss ich auch denken, ja. Also eigentlich ist er wohl dazu da, um hier Fische oder Wild oder sowas in der Gegend rumzutragen. Ne? Man macht da auch eine Schlaufe durch, hängt die Schlaufe in den Haken an und trägt damit durch die Gegend. Das ist wohl der ursprüngliche Zweck, aber ja, genau.
Ey, das ist auch total geil, um Schubladen aufzukriegen, wo vorne kein Drift dran ist oder die du schlecht aufkriegst. Also ich finde den Haken, ehrlich gesagt, ziemlich geil.
Ich verzichte für den Haken auch gerne auf den Korkenzieher, weil eine Flasche kriegt man immer irgendwie auf, wenn man möchte.
Ich als Brillenträger kann nicht auf den Korkenzieher verzichten.
Was machst du mit dem Korkenzieher?
Da ist halt so ein kleiner Schraubenzieher drin, den du in dieses Gewinde reindrehst.
Ah, okay, ja.
Und der ist halt perfekt für Brillen. Und ohne Scheiß, ich habe den bestimmt, also ich weiß, ich brauche eigentlich eine neue Brille oder endlich mal Sekundenkleber an der einen Schraube. Da löst sich immer eine Schraube. Und ich habe es echt schon gehabt, dass ich das mit Alufolie festgedreht habe, weil ich nichts anderes da habe. Hab die halt mehrmals gefaltet und dann vorne halt diese kleine Spitze da so gemacht und den ein bisschen festgeschraubt. Aber seitdem ich den dabei habe, ist überhaupt gar kein Problem, fällt das Glas mal raus. Okay, ich muss die Schraube suchen. Aber ich kann dann wenigstens anschließend nochmal Auto fahren. Ohne Brille als Brillenträger ist halt scheiße, ne? Und da ist, muss ich echt sagen, und ich finde den Korkenzieher an und für sich auch gar nicht so schlecht, weil du damit zum Beispiel Löcher aushöhlen kannst. Also ich habe dir ja so ein Blasrohr geschickt, ein Glutrohr.
Total gut. Ich weiß gar nicht, ob ich dir da schon so per Stimme für gedankt habe. Vielen Dank. Das hat mich extrem gefreut.
Das hast du uns. Freut mich. Auch nochmal eine Geschichte für eine andere Folge. Da kommen wir, glaube ich, beim Feuermachen nochmal drauf. Auf jeden Fall, so ein Blasrohr habe ich halt gemacht aus Holunderzweig. Und wenn du irgendwo unterwegs bist und nur das Taschenmesser dabei hast, du bist halt irgendwo begrenzt in der Tiefe, in die du Löcher da reinmachen kannst.
Oh ja.
Da geht's dann halt nachher darum, dass du Äste nimmst und das da rausstocherst. Aber mit dem Korkenzieher kannst du erstmal in dieses Mark reingehen und schon mal ein großes Stück rausholen. Ja, klar, einen Flaschenkorken kriegst du auch auf ganz viele andere Arten raus. Aber
das hat aber nichts mit Survival zu tun.
Nee, das hat halt was mit Annehmlichkeiten, ja, mit Annehmlichkeiten zu tun. Aber ich wette auch, für den Korkenzieher finden wir noch ein paar andere Verwendungen.
Mit Sicherheit, ja.
Ganz nebenbei mal kurz erwähnt, es gibt einen sehr geilen Kanal auf YouTube von Felix Immler, der macht Videos über die Werkzeuge am Schweizer Armeemesser, wofür man die alle benutzen kann. Und was mich halt so richtig geflasht hat, war dieser Zahnstocher. Weißt du, wofür man diesen Zahnstocher benutzt am Schweizer Armeemesser?
Um sich komische Essensreste aus den Zähnen zu bröckeln, die sonst wehtun?
Habe ich ihn tatsächlich noch nie für benutzt.
Ich relativ regelmäßig.
Okay, also wenn ich das machen wollen würde, würde ich mir mit dem Messer lieber ein frisches Stück Holz schnitzen, weil ich benutze meinen Zahnstocher meist zur Reinigung der Brille.
Okay, ja.
Aber wofür man den auch super nehmen kann, und darauf bin ich nur durch dieses Video von ihm gekommen. Ich hole mal gerade mein Messer raus. Und zwar, für alle, die das jetzt nicht da haben, so ein Armeemesser, du hast außen halt zwei Griffschalen und an einem Ende ist auf der einen Seite im Normalfall eine Pinzette, die übrigens überraschend gut ist, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, das wäre Spielzeug. Nein, die ist ziemlich geil. Und auf der anderen Seite steckt oben im Kopf des Taschenmessers halt dieser Zahnstocher. Und damit der Zahnstocher nicht in der Hülle verschwindet, ist da vorne so ein kleiner Knauf an dem Zahnstocher. Ja, und daran ziehst du den auch raus. So. Und fast alle Werkzeuge, ich glaube nur die Säge bei mir hat das nicht, hat so eine kleine Kerbe oben drinne für den Nagel, damit du es aufklappen kannst. Na, kannst du mir folgen?
Ja, und du nutzt dann den Zahnstocher, um die Werkzeuge aufzuklappen, wenn du die Nägel zu kurz geschnitten hast?
Den Zahnstocherkopf, genau. Das, was oben, also nicht die Spitze, sondern oben das, was verhindert, dass das Ding im total geil. Ich war total geflasht, weil das passiert des Öfteren mal, dass das ein Werkzeug vielleicht mal schwer rausgeht, weil Dreck drin ist oder so. Oder die Nägel zu kurz sind. Oder auch wenn es kalt ist, dann hast du vorne ja auch nicht so ein gutes Gefühl drin. Und das geht mit dem Zahnstocher total super.
Wo wir gerade bei YouTube-Kanälen waren, hier, kennst du den Kanal Outdoor-Individualist, heißt er jetzt? Outdoor-Minimalist hieß er früher?
Ja, du hast ihn mir empfohlen. Ich höre sie ja meist. Und ich finde, Sven kann man auch einfach echt gut zuhören.
Den müssen wir auf jeden Fall in die Sendung holen, weil der heißt halt auch Sven, der Typ, der den Kanal macht.
Und der hat auch so die gleiche, vielleicht noch eine etwas ruhigere Art zu erzählen wie wir. Also sehr geil, muss ich echt sagen.
Sehr entspannter Norddeutscher halt.
Ja.
Cool.
Total geil.
Ja, haben wir noch was?
Kurze, klippe, klare Nullnummer, würde ich sagen.
Oh, Stunde 15 jetzt.
Ja.
Machen wir die zwei noch voll?
Ach, locker. Wenn ich morgen nicht um 4 raus müsste, könnten wir das machen.
Gut, also so machen wir jetzt den Sack zu. So oder so ähnlich werden unsere anderen Folgen auch aussehen. Sven und Sven unterhalten sich.
Schnacken über Survival.
Und Outdoor-Gedöns und
ja, aber so hatten wir jetzt viele S drinne.
Genau. Sven und Sven
schnacken über Survival.
Sven und Sven schnacken.
dann würde unser Podcast ja süß heißen. Sven und Sven schnacken über Survival.
Ich glaube nicht, Sven.
Nee, ich glaube auch nicht. Nein, da hatten wir auch schon bessere Ideen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Und Regel Nummer 1 beim Survival ist: Macht keine dummen Dinge.
Wer am Ende tot ist, hat verloren.
Du hast das letzte Wort. Ich habe dir jetzt Intro gemacht. Und sag noch was.
Ich kann nicht, wenn einer zuguckt. Nee.